Kanake bei Fridays for Future, no go.
Es gibt sogar ein paar. Ich glaube, ich kann mehr als 20 zusammenzählen.
Von wie viel?
Wahrscheinlich von über 1000.
Ich will halt ein gutes Auto fahren. Ich will irgendwann eine G-Klasse haben. Das ist nicht vereinbar mit Klimaaktivismus.
So meine erste Erfahrung war halt wirklich, dass ich auch mich selbst automatisch einfach schlecht gefühlt habe, wenn ich irgendwo was Verpacktes gekauft habe, statt die unverpackte Version oder dann den Einwegbecher genommen habe und nicht den Mehrwegbecher oder whatever so. Dass ich halt die ganze Zeit wirklich so dachte, okay, was denken jetzt die anderen? Jetzt halten die mich für voll inkonsequent und so.
Warum muss ich jetzt genauso viel leisten wie Annika, die ihr ganzes Leben Hayat irgendwie geile Sachen gemacht hat und auf einmal macht sie einen auf, nee, aber bitte keine Plastikstrohhalme mehr bei Capri-Sonne oder bei Durstlöscher. Tempolimit kannst du vergessen, die werden weiter, die werden ja, wollen okay. Schnell fahren.
Ich will euch eigentlich auch nicht so viel wegnehmen oder eigentlich nichts.
Nicht so viel?
Nicht so, nichts.
Assalamu alaikum, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Die Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn Anni?
Denn wir sprechen hier immer über die Themen, die euch interessieren, aber über die ihr euch niemals trauen würdet zu sprechen, zumindest nicht öffentlich.
Heute über ein Thema, was uns tatsächlich alle etwas angeht, denn morgen, 20.09. ist globaler Klimastreik. Und es geht uns alle was an, denn wir sind alle in irgendeiner Form vom Klimawandel betroffen. Aber wir setzen uns sehr unterschiedlich für diese Thematik ein. Und wir stellen uns heute eigentlich die Frage, warum ist das so? Warum gibt es Leute, die sich auf die Straße kleben? Warum gibt es Leute, die Privatjets mit Farbe beschmeißen? Warum gibt es Leute, die unbedingt Pinguine und Eisbären retten wollen? Und warum haben Anni und ich genau gar keinen Bock auf dieses ganze Ding? Und warum halten wir davon nicht so viel? Wir haben tatsächlich es geschafft, eine der Sprecherinnen, ich glaube es gibt ja mehrere, von Fridays for Future für diese Folge einladen zu können, nämlich Daria.
Hallo.
Ich könnte dich jetzt lang und breit vorstellen, aber wie würdest du dich denn selber vorstellen in 3 Sätzen?
In 3 Sätzen, okay.
Du kannst auch 4 machen draus.
Nice. Also ja, ich bin Daria, ich bin Studentin nebenbei und Klimagerechtigkeitsaktivistin, würde ich sagen. Und bin so seit 4 Jahren ungefähr aktiv in der Bewegung, war auch ein bisschen zu anderen Themen aktiv, Asylpolitik und Open Borders, solche Sachen. Und habe in der Klimabewegung sehr viel auch zu Intersektionalität und Antirassismus gemacht.
Wir versuchen heute zu beantworten, wie weiß ist tatsächlich Klimaaktivismus? Weil wenn ich an Klimaaktivisten, Aktivistinnen denke, denke ich jetzt mal sehr platt gesprochen an weiße Menschen, die sich an die Straße kleben und irgendwie Pinguine umarmen wollen. Wenn ich auch so an die großen deutschen oder in Deutschland bekannten Klimaaktivisten denke, kommen mir irgendwie so nur weiße Leute in den Kopf. Wenn ihr eine Meinung zu diesem Thema habt, und ich bin mir sicher, die meisten von euch haben eine Meinung zu diesem Thema, dann ballert die direkt mal jetzt in die Kommentare auf YouTube, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr auf Spotify seid, 5 Sterne und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. Du bist, du hast ja iranische Family.
Ja.
Beide Eltern oder ein Elternteil?
Beide.
Beide Elternteil, so. Das heißt, jetzt hätte ich erstmal gesagt, du bist eine von uns, aber du bist bei den Fridays for Future Mainstream. Wie kann das sein?
Ja, es sind Widersprüche.
Es geht nicht. Kanake bei Fridays for Future, no go.
Es gibt sogar ein paar. Ich kann mehr als 20 zusammenzählen.
Von wie viel?
Boah. Ja, ich glaube, es sind, ich weiß nicht, wahrscheinlich von über 1000.
Ja, genau. Gesehen, schwierig.
Ich habe schon wieder verkehrt. Nee, also ich glaube, das sind so ein bisschen Zufälle, dass ich da gelandet bin, würde ich sagen. Wollte gerne was machen, gerade so, weil ich glaube, so das war so 2015, 16, als ich so angefangen habe, mich nochmal mehr für Politik zu interessieren. Und ich habe angefangen mit so ehrenamtlichen Sachen mit Geflüchteten und so. Und eigentlich wollte ich mehr zu dem Thema was machen, aber dann auch ein bisschen was zum Klima. Bin erst auf diese Demos mitgegangen mit meiner kleinen Schwester. Und das war halt einfach so ein Ding, was so auch in unserem Umfeld voll verbreitet war. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich auf einer sehr, also ich hatte ein sehr weißes Umfeld auch in meiner Schulzeit. Und also, ja, es war halt Gymnasium, es war, glaube ich, sogar für gymnasiale Verhältnisse, aber nochmal so wirklich sehr krass weiß und akademisch. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen gelernt, mich anzupassen an diese Bubble und von meinem Verhalten und solche Sachen. Und hatte auf jeden Fall auch viele Leute, die da irgendwie drin waren. Und das hat mich dann so mitgezogen. Und dann habe ich halt so Anfang Corona, als irgendwie nichts anderes anstand, gab es dann so einen Aufruf für so ein Kennenlerntreffen online. Und ja, ich fand es dann erstmal ganz nett. Und da waren tatsächlich auch coole Leute, mit denen ich noch befreundet bin sogar. Deswegen bin ich da dann irgendwie dabei geblieben. Aber ja, war dann auch so erstmal eine von zwei Migras in der Gruppe.
Eine der wenigen.
Also würdest du aber schon sagen, dass dein Umfeld dich da auf jeden Fall beeinflusst hat, da die Motivation zu haben, da was zu machen in die Richtung? Und wie setzt du dich privat so ein gegen den Klimawandel? Also gibt es da privat so Sachen, die du dann machst, um eben, also jetzt ganz unabhängig von deiner Position als so Sprecherin für Fridays for Future oder auch statt auf Demos zu gehen, also einfach im Privatleben, so in deinem Alltag?
Meinst du jetzt so, was ich so, also meinem Konsum oder?
Ja, genau.
Verzichtest du auf Plastikstrohhalme, genau. Bei Capri-Sonne und so, Save the Schildkröten und so.
Also es geht mir schon eher um die Menschen, deswegen, oh mein Gott.
Clip.
Nee, also ja, ich glaube so klar, ich meine, das Ding ist natürlich, am Ende geht es jetzt nicht darum, so ob ich oder du auf den Plastikstrohhalm verzichten oder auf den To-Go-Becher, aber ich versuche natürlich schon so ein bisschen drauf zu achten. Keine Ahnung, Müll trennen, so das deutscheste Ding ever oder möglichst irgendwie, versuche auch ein bisschen mich nachhaltiger zu ernähren und ich ernähre mich vegan. Das ist, glaube ich, ganz.
Also auf so einem machbaren Maße. Ja, du bist voll. Jetzt nicht so eine Jutebeutel. Okay, doch, du bist
also, ja, ich habe ganz viele Jutebeutel, aber die findet man ja auch überall.
Wie ist es denn bei dir, Anni? Bist du so, wenn du so durchs Leben gehst, setzt du dich. Spielt der Gedanke, sich für das Klima oder so Nachhaltigkeit einzusetzen, bei dir eine Rolle?
So gut wie gar nicht, nein. Also es gibt natürlich so ein paar Kleinigkeiten, ich nenne es wirklich Kleinigkeiten, weil es sind, glaube ich, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich auch gucke, dass ich jetzt nicht so viel Plastik verbrauche oder kaufe, aber wenn, was ich möchte, in Plastik abgepackt ist, dann kaufe ich das trotzdem. Also das ist jetzt nicht so, ich verzichte jetzt auf das, weil das in Plastik umhüllt ist. Ich versuche weniger Fleisch zu essen, kann das aber auch nicht richtig durchziehen, weil ich einfach Fleisch liebe.
Es schmeckt einfach geil, was
Ja, es ist halt echt so ein geiler, aber es ist halt auch unsere Kultur, weißt du, ich, also Araber, Türkin, wir essen gerne Fleisch und viel Fleisch. Das ist halt einfach so, es ist schwer, darauf zu verzichten, weil du damit halt aufgewachsen bist und das gehört einfach dazu irgendwie. Und aber eigentlich so, warum ich überhaupt ich habe keinen Zugang zu Klimaaktivismus, ich setze mich dafür nicht ein, leider, weil ich aber auch einfach, um ganz ehrlich zu sein, auf Statussymbole stehe, wie zum Beispiel, ich will halt ein gutes Auto fahren, ich will irgendwann eine G-Klasse haben. Das ist nicht vereinbar mit Klimaaktivismus. Und ich mag Markenklamotten. Ich will so einen gewissen Lifestyle für mich. Warum guckst du so?
Ich guck die Kamera an, weil ich wusste nicht, wohin ich gucke. Guck die Kamera an.
Ja, ich will einfach einen gewissen Lifestyle für mich, der meiner Meinung nach mit Klimaaktivismus nicht vereinbar ist.
Woher kannst du das erstmal nachvollziehen oder denkst du dir jetzt schon so, du kleine ich weiß nicht, ob Klimaaktivisten Messer dabei haben oder Dings, Holzmesser, Plastik wieder to go?
So Farbe, weißt du.
Mit Orangefarbe.
Ja, nein.
Wie geil wäre das? Sie klebt
ja jetzt so einmal, wenn sie das so rausholen würde, so bam, auf mich drauf.
Kannst du mir nach Hause fahren.
Nein, aber sei ruhig ehrlich. Also was hältst du so von dieser Aussage?
Ich glaube, das ist ja so eine sehr vertretene Meinung, dass gerade Menschen, die
gerade unter Kennex, glaube ich, weil alle meine Freunde.
Oder wenn du aus der Arbeiterschicht kommst, du kommst ja selber auch aus einer Arbeiterfamilie, dass man halt lange damit aufgewachsen ist oder immer noch damit aufwächst und immer noch diese Träume hat von sozialem Status über materielle Dinge wie Autos, Reisen, Klamotten.
Reisen, ja.
Und das widerspricht ja schon extrem Nachhaltigkeit. Also so eine G-Klasse ist jetzt nicht unbedingt sprittechnisch der beste, klimafreundlichste Wagen. Aber gleichzeitig ist das ja das, womit wir aufwachsen. So, das ist halt das, wenn du das dein ganzes Leben lang hast, wo du dir dann denkst, so, ja, ich will es halt voll schon immer haben, warum soll ich jetzt drauf verzichten?
Ja, genau, und du wächst halt irgendwie mit dem Gedanken auf, wenn du diese Sachen irgendwann hast, dann hast du es geschafft.
Ja.
Weil ich hatte diese Sachen nie, meine Mutter hatte diese Sachen nie, meine Familie hatte diese Sachen nicht. Und wenn ich das irgendwann aber schaffe, dann habe ich es geschafft.
Also ich glaube, vieles von dem, was du sagst, das ist ein Gefühl, das alle irgendwie haben. Und je nachdem, was du dann für ein Umfeld hast, drückt sich das halt anders aus. Also ich glaube, wir wollen alle irgendwie Anerkennung und wir haben alle irgendwie eine Bubble oder so ein Umfeld um uns rum, wo du irgendwie zeigen musst, dass du Leistung erbringst und dass du irgendwas schaffst. Und jetzt vielleicht so in Migra-Communities sind es dann eher, wird es noch an so Statussymbolen wie der G-Klasse festgemacht oder auch Fleischkonsum. Also das kenne ich auch so, in der iranischen Kultur ist ja auch Fleisch mega verbreitet. Deswegen, und ich finde es auch nicht per se so schlimm, wenn Leute Fleisch essen. Also ich habe, also das Ding war irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber ich mochte schon als Kind Fleisch nicht so gerne, deswegen war es jetzt für mich halt echt nicht so schwer, aber ich weiß auch, dass es nicht bei allen so ist und das ist jetzt auch absolut nicht normal. Und nee, also ich glaube, dass halt so dieses, okay, man will irgendwie von anderen Anerkennung und man will es irgendwie geschafft haben, das haben wir alle. Und ich glaube, ich bin halt irgendwie dann so ein bisschen in einer Bubble gelandet, in der sich die Statussymbole so ein bisschen verschoben haben. So, dann war es jetzt vielleicht nicht mehr so ein ganz krasses Auto. Aber zum Beispiel Reisen war auch vor lange noch so ein Ding. Also, wo bist du überall gewesen und so. Also den Pressure hatte ich auf jeden Fall auch, irgendwie möglichst viel rumzukommen und zu erzählen zu können und so. Und ich glaube deswegen, dass das eigentlich ein Gefühl ist, das alle kennen. Und wenn dann so, ja, die Frage, also ich glaube, die Frage ist eher, warum gibt es diese Statussymbole und welche davon sind jetzt wirklich das Problem? Also ich meine, so die Leute, die am meisten CO2 ausstoßen, wenn wir jetzt mal danach gehen, das sind ja wirklich so das reichste 1%. Also jetzt nicht unbedingt ihr oder wir. So, und ich glaube, das Problem ist jetzt auch nicht, also wenn du dir mal was gönnst, was so in Plastik verpackt ist, ist es ja auch kein Drama an sich. Vor allem, wenn es weniger kostet, das ist ja auch noch so ein Ding. Ja, deswegen, ich verstehe es voll. Ich glaube, es ist auch gar nicht so, also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass jetzt jede Person oder dass du jetzt überhaupt gar nicht sagen dürftest, dass du dich irgendwie fürs Klima interessierst oder weil ich glaube, es ist auch bei jeder Person anders, wie man es umsetzen kann. So.
Aber findest du nicht, es gibt so eine gewisse Shaming-Kultur bei Klimaaktivistinnen?
So meine erste Erfahrung war halt wirklich, dass ich auch mich selbst automatisch einfach schlecht gefühlt habe, wenn ich irgendwie was Verpacktes gekauft habe statt die unverpackte Version oder dann den Einwegbecher genommen habe und nicht den Mehrwegbecher oder whatever so, dass ich halt die ganze Zeit wirklich so dachte, okay, was denken jetzt die anderen, jetzt halten die mich für voll inkonsequent und so, bis ich halt irgendwann gecheckt habe, so das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Also natürlich ist es schön, wenn wir alle so ein bisschen gucken, aber ja.
Aber es ändert ja auch nicht die Welt.
Und wenn wir aber alle so denken, dann denke ich mir manchmal auch so, bringt das dann langfristig was fürs Klima? Weißt du, wie ich meine, wenn wir alle so wirklich dann gar nicht richtig Verzicht üben, sondern immer nur so ein bisschen und so nach, ja, das gönne ich mir jetzt aber dann doch und das da verzichte ich dann. Dass man, also dann frage ich mich immer, was bringt das dann für die Zukunft, für den Klimawandel? Ich finde es ja gut, dass du zum Beispiel meine Haltung respektierst und sagst, ich verstehe das, weil du auch weißt, dass viele von uns so sozialisiert werden. Und du bist ja auch dann sehr liberal. Also du sagst ja dann, du musst ja auch nicht auf alles verzichten. Aber wenn wir alle so denken, bringt das dann langfristig was überhaupt für, also weißt du, was ich meine?
Ich glaube, es gibt so im Alltag, egal wie du lebst, so ganz viele Punkte, wo du quasi dir einreden kannst, dass du jetzt ein bisschen was fürs Klima tust und es vielleicht auch machst. Ja, nimmst du halt den Recap und verzichtest auf den Flug und nimmst stattdessen irgendwie einen Zug oder so. Und es ist auch alles gut, aber diese ganzen Ansätze, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und so die Klimakrise ist ja aber immer, wird ja immer krasser, weil halt einfach da, wo es wirklich wichtig ist, nichts gemacht wird. Also so, es gibt halt zum Beispiel Riesenkonzerne, die viel, viel mehr ausstoßen. Ich glaube deshalb, dass, also ich würde sagen, dass man die Reihenfolge umdrehen muss, dass erst von politischer Seite dafür gesorgt werden muss, dass es zum Beispiel gar nicht mehr so die umständlichere oder teure Variante ist, dass man Sachen in Plastik, warum gibt es denn überall die Wahl zwischen Plastik und Nicht-Plastik? Und warum, also ich glaube, Statussymbole sind ja vor allem dann, das wollen ja Leute vor allem dann, weil sie Menschen über sich sehen, die das auch haben. Weil es gibt Superreiche, die fahren auch eine G-Klasse oder ich kenne mich nicht so aus mit Autos, aber weißt du so,
ja.
Oder fliegen halt ständig, Jetsetten irgendwie jeden Monat, jede Woche, also durchs Land, wirklich auch nur durchs Land, nicht mal über die Grenzen hinaus. Und ich glaube, dass das ja auch einen krassen Einfluss darauf hat, was als Statussymbol gilt. Und ich würde sagen, dass diese Leute erstmal so aufhören müssen. Das hätte nämlich auch einen viel größeren Effekt für den Klimawandel. Und man danach dann halt irgendwie so Leute wie uns so judge dafür, dass sie das auch wollen.
Es gibt ja so Leute, die irgendwie innerhalb des Landes mit ihrem Privatjet rumfliegen. So Stars wie zum Beispiel Kylie Jenner oder Taylor Swift. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben ja auch Privatjets und die fliegen ja dann teilweise so eine Strecke von 15 Minuten mit ihrem Privatjet. Und da gab es ja auch dann so einen Shitstorm eben von Leuten, die nachhaltiger leben und die auch versuchen, das so in ihren Alltag zu integrieren. Und du würdest also sagen, dass schon...
Würdest du es aber nicht machen?
Ja, ich wusste, dass die Frage
kommt. Hä?
Also,
bin, guck mal, ich bin...
Würdest du es machen?
Ich bin am Montag 7 Stunden von Köln nach Berlin gefahren mit dem Zug. Klimafreundlich diese ja, nee, ich habe alles clean gemacht.
Das habe ich heute auch gemacht, ja.
So. Das mache ich auch immer, wenn ich nach Berlin fahre.
Nie wieder. Aber jetzt, ich fliege jedes Mal.
Ihr habt's gehört.
Und ich fühle mich aber nicht schuldig deswegen.
Ja, aber du fliegst eine normale
Bahn
Strecke.
Weil die Deutsche Bahn ist schuld.
Du fliegst eine normale Strecke. Würdest du dich nicht schuldig fühlen, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist Marcel, der im Jahr 3 Millionen verdient, okay? Uff, 4 Millionen.
Inshallah. Gib mir mal 2026.
Hoffentlich das Doppelte noch. Aber würdest 18. du kein schlechtes Gewissen haben, Nein. wenn du dann einen Privatjet nimmst, um, sagen wir mal, von Berlin nach Hamburg zu fliegen?
Okay, also Berlin-Hamburg ist ein bisschen crazy, weil das kann man auch mit dem Auto entspannt in 2 Stunden abfliegen.
Okay, Berlin-Köln.
Berlin-Köln, ich würde nur noch fliegen.
Mit deinem Privatjet?
Privatjet. Ist mir egal. Nicht, weil es mir egal ist, sondern weil alle anderen Möglichkeiten so scheiße sind.
Aber ein normales Flugzeug ist ja jetzt auch nicht das Beste.
Ja, okay,
aber
also ich würde auf jeden Fall fliegen. Privatjet oder normales Flugzeug, glaube ich.
Ja, das macht eigentlich keinen Unterschied, das stimmt.
Oder? Also macht einen Unterschied, aber macht jetzt auch nicht so den crazy Unterschied.
Ja, also ich meine, es ist halt so wie Bus oder Auto, ne? Weil einfach viele Leute in einem.
So ist scheiße, aber ist ein bisschen weniger scheiße quasi.
Ja.
So, ich würde trotzdem fliegen, mir egal. Aber weil die Alternativen halt nicht so da sind, weißt du, wenn die...
Aber das ist genau, also ja, das ist ja genau der Punkt, den ich meine, weil die also so klar, die Deutsche Bahn ist halt super unzuverlässig, deswegen...
Ja,
genau, das meine
ich wirklich.
Guck mal, es soll ja angeblich, das ist wie so ein Geist, der irgendwie in der Gesellschaft rumsteht, es soll angeblich einen Sprinter geben, der in 4 Stunden von Köln nach Berlin fliegt.
Echt?
Fliegt? Fliegt im Zug. So, das. Diesen Zug habe ich noch nie gefunden.
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht, wo der ist, aber ich habe das irgendwo mal gelesen. Und wenn es tatsächlich so wäre.
Gibt's denn wirklich schon?
Ja, da kann man googeln. Wenn es tatsächlich so wäre, dass das in 4 Stunden geht, dann würde in meiner Mathematik, in meinem Kopf, würde ich mir dann denken, okay, also ich brauche zum Berliner Flughafen, weiß ich nicht, brauchst du eine 45 Minuten brauchst du raus.
Safe.
Dann musst du nochmal eine Stunde vorher da sein. Dann fliegst du 1 Stunde und dann musst du von Köln Flughafen wieder 1 Stunde reinfahren. Das heißt, all in wäre ich auch bei 4 Stunden. Dann kann ich auch Hauptbahnhof 4 Stunden machen. Das ist dann okay. Aber wenn ich jetzt 7 Stunden brauche, dann denke ich mir so, meine Zeit ist mir auch zu blöd, 7 Stunden an einem Platz zu sitzen. Mein Arsch tut weh vom ganzen Sitzen. Die ganze Zeit läuft irgendein Schaffner rum oder ein Kind ist da und heult die ganze Zeit. So, das ist mir dann zu blöd. Dann nehme ich Privatjet, dann fliege ich mit Luciano, fliegen wir dann von A nach B und dann ist kein Problem.
Macht das würde mich auch mal interessieren, wie Luciano seinen Privatjet so nutzt. Ich wünsche, das könnte man tracken.
Kann man
auch in Deutschland das so leicht tracken?
Ich kann euch sogar die App sagen, mit der ihr fliegen will. Nee, ich habe jetzt gerade nur Schiffe, habe ich jetzt auf der App.
Aber auf jeden Fall, ich glaube schon, dass ich das dann auch machen würde, wenn ich einen Privatjet hätte, bin ich ehrlich.
Ja, wenn ich einen Privatjet hätte, ich würde... Also,
aber wenn ich dann in dieser Liga spiele, dann würde ich, glaube ich, also ich weiß nicht, dann bist du, glaube ich, auch noch viel abgebrühter, dann hast du kein schlechtes Gewissen oder denkst nicht mehr so an die Umwelt. So. Du bist dann in so einer eigenen Bubble, so wie du jetzt auch gesagt hast vorhin, ich bin durch meine Bubble eben da so beeinflusst worden. Jeder hat ja irgendwie so seine Bubble, ne? Und wenn du in dieser Liga spielst, so wo du ein Privatjet nehmen kannst, überall hin, dann bist du eh wo ganz anders.
Bei dir klang das ja so, es war eher so wie Würfeln, welchem Aktivismus du jetzt quasi zugeschrieben wurdest. Ne? Er hätte einmal so diese so migrationsaktivistische Bubble sein können, auch wenn die sind ja auch sehr verzweigt an vielen Stellen. Ja. Und es ist dann aber die klimaaktivistische Bubble geworden. Ich bin ja so wie ich aufgewachsen bin, mit weder dem einen noch dem anderen was zu tun gehabt. Weil Aktivismus.
Warum
ist,
bei dir?
Also weil Aktivismus so Privilegding war, weil wenn Leute sich für Pinguine und Eisbären eingesetzt haben oder auch so richtig es ist, für Geflüchtete irgendwie Zeit gefunden haben, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ich habe Zeitung ausgetragen und in einer Bar gejobbt. So. Ich habe keine Zeit gehabt, jetzt Menschen oder Tieren zu helfen, weil es ist ja ein super privilegiertes Ding, überhaupt die Zeit zu haben, für lau diese ganzen Sachen zu machen.
Das stimmt schon, ja.
Das heißt, wie soll der Otto Normalkanacke in Deutschland, gerade wenn er jugendlich ist, der keine Zeit für sowas hat, wie soll er das denn alles machen und gleichzeitig noch Geld verdienen, wenn es zu Hause kein Geld gibt? Das geht ja rein mathematisch, geht das ja gar nicht. Du hast ja gesagt, du bist quasi in so einem sehr weißen Umfeld auch aufgewachsen oder warst zumindest auf der Schule mit den Leuten. Du musst ja auch, das ist ja auch so ein bisschen Affiliation, weißt du, wenn du dir die Leute anguckst, Fridays for Future nehme ich jetzt mal als ja, prominentestes Beispiel. Wenn du dir die anguckst und beim Gucken dir schon denkst, wallah, ich habe gar keinen Bock auf die, dann werde ich mich halt nicht mit denen assoziieren. Deswegen bringt uns das auch zur ersten These und du kannst uns dann den Inside-Look geben, ob das tatsächlich stimmt, die These. Fridays for Future ist überwiegend weiß und sehr privilegiert, obwohl die Leben von BPOC, also Black, indigene Leute, People of Color, am ehesten betroffen sind vom Klimawandel, kommt mehrheitlich eine einseitige Perspektive zu Wort.
Also in Deutschland bei Fridays for Future auf jeden Fall, würde ich sagen, also es gibt jetzt keine, weiß nicht, ob wir jemals irgendwie eine Zählung gemacht haben, aber in meiner Ortsgruppe, also wir haben ja in verschiedenen Städten so Ortsgruppen, da war ich immer so, gab es so 1 bis 3 BIPOC-Menschen.
Von wie vielen insgesamt dann in dem Fall?
15, 20. Also es ist auch, das Ding ist, es gibt ja keine feste Mitgliedschaft, das heißt, die Leute kommen und gehen, das ist immer alles ein bisschen schwer zu zählen. Okay. Aber ja, auf jeden Fall schon deutlich eher in der Minderheit und auch, ja, ich glaube, Leute, also auch fast, also gerade bei uns waren einfach sehr viele Studis und natürlich sind es auch eher GymnasiastInnen und dann so Azubis und so war eher die Ausnahme. Oder Menschen, die halt arbeiten, ja. Also Vollzeit arbeiten.
Sind aber wenn, also die sind alle großteilig weiß.
Ja.
Stimmt auch sehr privilegiert.
Also soweit ich drüber mit Leuten gesprochen habe, schon. Also da waren schon, also ja, so wie ich das, auch das, wir haben es jetzt nicht gezählt, aber ich habe es mit Einzelnen geredet, die gesagt haben, dass sie aus einer Arbeiterfamilie kommen, auch teilweise auch weiß, das ist ja immer so. Aber das war dann, also sie haben selbst gesagt, dass sie das halt an Stellen schon merken, dass sie da irgendwie, dass denen da eine Grundlage fehlt von zu Hause, was einem so mitgegeben wird. Wie man das halt auch in der Schule und in der Uni merkt, so ein bisschen. Ja, und das, also wir haben ja auch so deutschlandweit gibt es ja so eine Migra-Gruppe, es gab ja so BIPOC for Future. Und
kanakische Fridays for Future quasi.
Genau, und das sind...
Da können wir doch beitreten.
Ist wie schwarze Milch. Zimmeron.
Ja, ist möglich. Also,
aber fehlt doch wahrscheinlich auch so das Finanzielle, oder? Weil so nachhaltiger Lifestyle, das ist ja auch, also Leiste mit, ja, das ist ja mit viel Kosten,
essen.
So eben.
Teurer als bei
vegan essen, ja. Dann so, es gibt jetzt immer mehr so Stores, wo du selber so deine Tupperware hinbringst und da Sachen dir abpackst und nicht mehr so, teuer. Um eben
auch
keine
teuer,
Verpackungen.
Ne?
Sauteuer. Und wie willst du dir das leisten, wenn du nicht einem finanziellen Background, einem bestimmten finanziellen oder wirtschaftlichen Background kommst, so das geht nicht.
Ja.
Also das ist ja, da ist ja auch schon mal eine Barriere dann, dass nicht jeder Zugang zu diesem nachhaltigen Lebensstil überhaupt hat.
Mhm. Ja, absolut. Also was ich auch meinte, ist zum Beispiel jetzt so BIPOC for Future ist auch super klein, also auch da ist so plus minus immer, also kommen und gehen, aber ich das Gefühl, so 10 bis 20 aktive Leute deutschlandweit. Also das mal so als
ich dachte,
Zahl.
Es gibt so 500 Kanaken, die sich zusammengetan haben. Das sind so 10 Leute einfach.
Eigentlich müssen wir die mal so kennenlernen. Ja. Wer sind diese 10 Leute? Was hat sie bewegt?
Also
100, ich habe eine Theorie.
Ja.
100% die Kanaken for Future, das sind so frustrierte Kanaken aus eigentlich der großen Fridays for Future oder diesen Ortsgruppen, ja, die dann gemerkt haben, boah, kein Bock auf, die haben eigentlich keinen Bock auf uns, wir haben keinen Bock auf die, lass wir eine eigene Gruppe machen.
Ja.
Ich wusste es einfach. Natürlich. Ja. Weil, also, guck mal, ich will nicht Fridays for Future zu nahe treten, weil die machen auch wichtige Arbeit. Mhm. So, ihr. Oder andere Klimaaktivisten.
Ja.
Aber natürlich fühlst du das nicht, wenn du am selben Tisch sitzt mit einer, die ihr ganzes Leben lang auf Malediven und in die Berge für Skiurlaub und dann im Herbstferien noch dahin geflogen ist und Papa fährt sie zum Klimastreik, fährt er sie mit einem Audi A6. Natürlich fühlt man das nicht.
Ja.
Ist ja logisch auch, weil du hast ja vom Verständnis her, denkst du dir, warum muss ich jetzt genauso viel leisten wie Annika, die ihr ganzes Leben Hayat irgendwie geile Sachen gemacht hat. Und auf einmal macht sie einen auf, nee, aber bitte keine Plastikstrohhalme mehr bei Capri-Sonne oder bei Durstlöscher.
Migrantische Leute, BIPOCs sind super unterrepräsentiert. Und ich glaube, das ist auch voll das Ding, dass einige Migras jetzt je nach Background, aber so das Gefühl haben, dass einfach sie bestimmte Struggles haben, die sie, seit sie klein sind, im Alltag eben haben.
Rassismus.
Ja, genau. Also Rassismus in jeglicher Form. So. Und ich weiß auch nicht. Die werden halt einfach nicht gesehen. So. Wenn du halt in der Gruppe bist, die das nicht kennt, die das immer wieder übersieht. Mhm. Und dann musst du das immer so erklären. Vielleicht bist du auch so die einzige Person. Das ist halt anstrengend. So, weil dann bist du ein bisschen auch die Person, also so ein bisschen wie so eine kleine Antirassismusbeauftragte, so ey, vielleicht könnt ihr da, oh, das ist ein bisschen rassistisch. Und du bist dann immer so diese eine Person, die das macht. Oder diese eine kleine Gruppe, die das macht. Und das ist halt auch, also das ist das, was wir auch gemacht haben bei Fridays for Future so. Viel Antirassismusarbeit leisten. Und das war am Anfang irgendwie gut, weil ich selbst auch noch Sachen gelernt habe und auch so mich irgendwie empowered gefühlt habe. Aber so nach ein paar Jahren merkst du halt auch so, okay, es dreht sich halt ein bisschen im Kreis.
Also ich würde jetzt meinen, wenn es primär im globalen Süden als allererstes Mal Probleme gibt, würde auch eine Gruppe, die sich für den Klimawandel einsetzt, es schaffen, Menschen, die aus dem globalen Süden sind, zu empowern und ihnen eine Stimme zu geben. Ja. Wenn ich mir aber Fridays for Future angucke, ja. It's not the case.
Das Ding ist, dass ja eigentlich, und das wissen viele hier leider gar nicht, dass ja auch Menschen aus dem globalen Süden oder so, also es gibt so diesen Begriff MAPA, Most Affected People and Areas, so, dass die ja eigentlich so eine Stimme haben und also auch seit Jahrzehnten voll die wichtige Arbeit leisten, auch die Klimagerechtigkeitsbewegung irgendwie aufgebaut haben. Aber das hat halt hier nicht so viel, also in Europa zum Beispiel nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und erst als dann eben europäische Kinder und Jugendliche, also Greta und so, angefangen haben, da ist es ja auf einmal so voll, hat es ja voll die krasse Aufmerksamkeit bekommen, auch hier. Und dann, ja, ist so der Eindruck entstanden, dass quasi diese ganze Klimabewegung hier gestartet worden ist von europäischen weißen Jugendlichen am Ende oder Leuten. Und ja, deswegen, also ich glaube, und das ist halt jetzt auch das Problem, dass einfach so Medien in Nordwesteuropa und Nordamerika viel, viel größer sind, viel mehr Einfluss haben und die sich natürlich so auf die weißen Gesichter, auf die weißen privilegierten Gesichter fokussieren.
Ja, die man auch schon kennt. Das auch voll, das Narrativ.
Ja.
Also so, dass das hier so entstanden ist und dass das so mit diesen ganzen weißen Kids wie Greta und so in die Wege geleitet wurde. Das ist ja bei vielem aber so. Also dass irgendwie eigentlich, dass die Wurzeln bei People of Color oder auch, also den hat und dann aber so dargestellt wird, als hätten das irgendwie weiße Europäer oder aus westlichen Ländern eigentlich so erfunden.
Okay, es heißt These 1, Fridays for Future ist überwiegend weiß und sehr privilegiert, würdest du einen Thumbs up geben?
Ja.
Lass uns das bei These 2 besprechen. Jeder sollte die Ökobilanz seiner Eltern und Großeltern erben, wenn er oder sie auch den Reichtum erbt. Privilegierte heißt, also es bedeutet, dass Privilegierte jetzt mehr machen müssen als Marginalisierte, auch finanziell.
Ich überlege gerade, wie man das so umsetzen kann und ob das funktionieren würde.
Es ist wie Klimasteuer. Zahl auf dein Erbe Klimasteuer. Mhm. Und das muss dann eingesetzt werden für Menschen im globalen Süden.
Ja, man kann ja auch Schulden erben. Das
aber Privilegierte sind gut, halt in so einer Bubble, das sind die, die sich am wenigsten wahrscheinlich für Klimaschutz einsetzen werden.
Ja, aber die müssen ja dafür geballert werden, dass sie so viel verbrochen haben.
Ja gut, natürlich, eigentlich schon, du hast völlig recht. Aber dann musst du ja sowieso mal anfangen, die Ultrareichen sogar, also dass die noch mehr Steuern an sich abdrücken müssen, genau. Was ja auch schon ein Problem ist, was eben nicht passiert.
Weißt genau, du, was aber ich meine? Dann, aber ich meine, weil mein Gefühl, weil, um deine Frage zu beantworten, ob wir Kanaken einfach keinen Bock drauf haben?
Also ich bin dir ehrlich, ich habe keinen Bock.
Ja, und ich versuche ja quasi zu ergründen, woher das auch kommt. Dass wir alle, also dass zum Beispiel.
Weißt du, was ich glaube, woran das auch liegt? Ich glaube, wir lieben unsere Bequemlichkeit. Ich erzähle dir mal was ich in der Türkei ganz oft beobachte. Finde ich ultra interessant, finde ich ultra schlimm, aber auch total interessant. Ich laufe da so durch die Straßen und da sind Leute, die haben Autos. Viele von denen haben richtig teure Autos und viele haben aber auch normale Autos und es ist ja ultra heiß in der Türkei.
Ja.
Und im Sommer, die lassen manchmal Klima im Auto laufen, während sie im Auto schlafen. Hä? Also die machen das Auto an. Klima läuft und sie stehen da aber einfach nur und pennen im Auto. Aber damit sie pennen können und es nicht zu heiß ist, läuft die Klimaanlage und das Auto ist an.
Okay, macht auch Sinn.
Ja, aber Abgase. Kennex lieben ihre Bequemlichkeit. Viele, nicht alle. Aber wir sind bequeme Menschen.
Also ja, ich glaube so in manchen Sachen schon, aber ich glaube dann manchmal auch wieder gar nicht, weil zum Beispiel, wenn du sagst so, ich bin also ich weiß jetzt nicht, wie sehr das eine Entscheidung ist oder wie sehr die Leute das Geld auch einfach nicht haben, aber so an sich ist ja trotzdem im Auto schlafen viel unbequemer als in einem Hotel oder so, weil so im Sitzen ist ja...
Aber er spart halt Geld, weißt du, wie ich meine?
Stimmt, aber körperlich also ist es
nicht. Er nimmt lieber in Kauf, dass er nicht so bequem schläft und dass er mal vielleicht so 7 Tage nicht gut schläft, aber er will diesen Urlaub machen.
Hast du denn öfter so auch mit so Leuten mit Migra-Hintergrund Kontakt und fragst sie dann auch so aktiv, warum hast du eigentlich keinen Bock auf Klimaaktivismus oder so? Also hast du da so mit Leuten drüber gesprochen?
So konfrontativ?
Nee, gar nicht. Ja, ich bin sehr konfliktscheu.
Von deinem Charakter hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du auf Leute so...
Weil es hätte mich mal interessiert, also was sie so wirklich so...
Denkst du dir das aber manchmal?
Das sind ja alles Vermutungen, die wir hier aufstellen, also anhand unserer Einstellung, aber...
Die meisten Migras, die ich kenne, die sind auch irgendwie so, die kenne ich aus meinem Freundeskreis, aus der Uni oder tatsächlich auch irgendwie aus der politischen Arbeit. Also selbst wenn die jetzt... Also manche sind so ein bisschen frustriert von der Klimabewegung, aber die haben alle irgendwie damit zu tun und da finden das irgendwie an sich gut. Deswegen, aber ich weiß, dass es nicht bei allen so ist. Deswegen finde ich es eigentlich so spannend, mal so von euch zu hören. Aber wenn ich Leute treffe, die so keinen Bock haben, dann verstehe ich es auch. Und ich weiß halt, dass es auch voll, also so politischer Aktivismus generell, weil, wie ihr sagt, das ist halt auch irgendwie ein Privileg, so ist es halt unbezahlte Arbeit, das kann sich nicht jeder leisten. Und ja, auch in der Klimabewegung natürlich als Migra dann da reinzugehen, ich fühle mich dann immer ein bisschen so verantwortlich für die Leute, deswegen würde ich nicht, also versuche ich tatsächlich nicht, Leute so rein zu überreden. So, ich sage dann auch ganz klar, so, das sind die coolen Seiten, das sind die weniger coolen Seiten. Aber wenn du halt keine Zeit hast oder so, dann, weil es ist sowieso schon immer so, ich weiß nicht, wenn ich einfach erzähle, dass ich Aktivismus mache, dann haben so die meisten Leute, die es nicht machen, die fühlen sich irgendwie schlecht und versuchen mir dann so zu erklären, warum sie das nicht, also so, sie würden voll gern, aber sie haben keine Zeit. Und ich finde es so schlimm, weil ich denke, also ich erwarte das, natürlich ist es schade, aber ich erwarte das auch von niemandem. Und klar, wenn Leute so, weiß ich nicht, 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, um irgendwie davon zu leben, so, dann werfe ich der Person ja jetzt nicht vor, dass sie nicht noch Aktivismus, also ehrenamtliche Arbeit macht. So.
Ich denke mir aber dann auch voll oft so, wenn die Konzerne, was du vorhin ja auch angesprochen hast, dass man da eigentlich auch anfangen müsste und die Politik da anfangen müsste. Wenn die Konzerne so weitermachen wie bisher, warum soll ich dann irgendwie als Einzelperson anfangen, da so krass mich dafür einzusetzen, wenn das System sich eh nicht ändert? Wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Eben. Das ist ja auch, also eigentlich, und dafür mache ich auch Klimaaktivismus, sind das ja die Forderungen, dass eben Konzerne weniger CO2 ausstoßen oder auch einfach so, ja, am Ende, dass es halt so ein Wachstum, dass es ein systemisches Problem ist, so dass es halt dieses ständige Wirtschaftswachstum einfach sein muss, so, dass er dafür sorgt, dass Konzerne so super viel CO2 ausstoßen und dass halt die Politik irgendwie da Regeln machen muss.
Wir haben auch Community Stories gesammelt und ihr beiden reagiert einfach mal auf unsere Community Stories und schaut, was ihr dazu sagt. Ja, wir haben die frei aus Reddit gesammelt.
Aus Reddit, okay.
Aus Reddit. Ich rede genug Leuten aus zu fliegen und fliege dann selber. Somit mache ich sogar noch Pluspunkte in der Klimabilanz.
Also ich würde es Leuten nicht ausreden, aber ich würde auch weiter fliegen.
Trick aber.
Warum soll ich es Leuten ausreden?
Hä?
Wenn ich es mir gönne, dann sollen sich es andere auch gönnen.
Ich meine, du hast 5 Leute davon abgehalten, dann kannst du selber 5-mal fliegen.
Nein, das wird mein Gewissen nicht beruhigen. Ich weiß nicht, mir bringt das nicht. Was sagst du dazu?
Ja, also ich bin sehr schlecht darin, so habe ich hier, meinte ich ja eben, sehr schlecht darin, Leuten irgendwas konkret auszureden, wenn es um so Sachen geht. Es sei denn, sie, also wenn es jetzt nicht so die typische, ich fliege jede Woche mit meinem Privatjet-Person ist und davon kenne ich eigentlich, glaube ich, keine, dann würde ich es der Person auch nicht unbedingt ausreden. Also ja, die meisten, die ich kenne, fliegen halt, weil es auch einfach, keine Ahnung, 3-mal so wenig kostet wie die Alternative und dann und die Leute, das sind dann auch keine, die so endlos Geld haben, deswegen rede ich denn das auch nicht aus in dem Moment.
Sehr gut. Sondern,
ja.
Auf die Frage, warum scheitert der Klimaschutz trotz Klimakrise, kommt die Antwort, weil man den Falschen mit Klimaschutz auf die Nerven geht. Deutschland hat so gut wie keinen Anteil an der weltweiten Verseuchung und wir sollten es richten. Der Rest der Welt lacht sich kaputt.
Stimmt das? Ich weiß es nicht. Also, dass Deutschland so gut wie gar keinen Anteil an der weltweiten Verseuchung hat.
Schauen wir doch mal, was die Sprecherin von Fridays for Future Deutschland dazu sagt.
Also, in der Vergangenheit, wenn man das historisch anschaut, sehr viel. So, ich glaube, da ist Deutschland gerade, also wenn man quasi die historischen also CO2-Ausstoß.
All-Time-Emissionen.
Ja, also ich glaube nicht all-time, aber so seit, weiß nicht, 100, 200 Jahren, seit der Industrialisierung. Ich kann das genaue Datum jetzt nicht. Aber da ist Deutschland auf Platz 6. Und das ist halt, also ja, es gibt Staaten, die jetzt, also da kommt ja immer so das Argument irgendwie Indien, China und so, die jetzt, also Schwellenländer, die jetzt quasi auch krasse Industriestaaten geworden sind, aber es gibt halt Länder wie Deutschland oder noch mehr irgendwie Frankreich, Großbritannien, die auch durch den Kolonialismus und so krass wirtschaftlich also stärker auf Macht aufgebaut haben und die ja also quasi sich in der Industrialisierung sehr weit vorne dabei waren und weltweit halt also so wahnsinnig viele Ressourcen ausgebeutet haben, Menschen natürlich auch so ganze Gebiete zerstört haben und deswegen und die jetzt vielleicht Regierungen haben, die irgendwie sagen, ja, wir müssen mehr machen so und wir schrauben zurück, aber das ist so ein bisschen wie dieses Thema mit dem Fliegen in groß, so Leute sind ihr ganzes Leben lang geflogen und dann merken sie irgendwie, ja, ist jetzt doch nicht so cool, ich habe jetzt 20 Länder gesehen, jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und andere sind halt so, gut, ich habe viel weniger gesehen als du, darf ich jetzt genauso wenig fliegen wie du oder darf ich vielleicht doch einmal im Jahr so, und das ist glaube ich so ein bisschen dasselbe und ich glaube, dass gerade Deutschland zum Beispiel oder andere viele europäische Länder, die superreich sind und auch in der Vergangenheit einfach richtig viel Kolonialismus betrieben haben und dadurch ja auch jetzt so reich sind, einfach voll die Möglichkeiten haben, Emissionen einzusparen. Also es ist ja am Ende auch eine Geldfrage und Deutschland hat das Geld. Das kommt nicht bei allen an. Es gibt viele Leute, die in Deutschland arm sind, so Kennex, aber auch andere. Und deswegen, und genau das sind wieder die Menschen, die man nicht unbedingt mit Klima nerven sollte. Aber da würde ich eher sagen, es geht nicht um Länder, sondern halt um die Menschen, wen wir damit nerven. Und ich glaube, so Politiker kann man schon damit nerven.
Ja, finde ich auch.
Der Nächste hat geschrieben unter einem TikTok-Video. Ich habe ungelogen 3 Päckchen A5000 normale Strohhalme und ein Päckchen mit ca. 500 Cocktailstrohhalmen gekauft. Niemals Pappe, bis an mein Lebensende.
Wieso hassen eigentlich so viele so Papp? Strohhalme.
Hast du mal Pappe benutzt bei Capri-Sonne?
Ja, das, weicht halt nach einer Zeit auf.
Ja,
und
dann schmeckt das so, als ob du Klopapier essen würdest. Was willst du damit?
Das finde ich aber, das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlimm. Das ist etwas, da kann ich drauf verzichten. Ich kann auf diese Plastikstrohhalme verzichten. Das ist doch wirklich etwas, da kann ich einsparen.
Also ich habe keine Plastikstrohhalme zu Hause. Aber kennt ihr diese, ich habe das mal, es gibt doch so, manchmal benutzen die so Nudeln. Mäßige Strohhalme. Ich weiß nicht, wie die heißen.
Was?
Wirklich, das gab es bei uns in der Mensa. Das sind so.
Ja, okay, Fridays for Future Mensa.
Nee, in der Uni. Aber die macht auch so eine. Ja, ich weiß nicht, das sind halt diese Nudeln, die so aussehen wie Strohhalme und die werden dann quasi für das Getränk.
Also wie Spaghetti nur in Hohl.
Ja, wie heißen die denn? Makaroni. Danke. Genau. So, und die werden dann da als Strohhalme benutzt. Die weichen, glaube ich, auch irgendwann auf. Aber nicht so schnell wie Pappstrohhalme.
Schmeckt Capri-Sonne nach Nudeln.
Nee, nicht in die Capri-Sonne, aber halt, wenn du ein Glas Cola oder Kaffee oder so.
Aber wie langsam eine Capri-Sonne? Eine Capri-Sonne ist so groß ungefähr. Das kann man doch nicht mal so langsam trinken, dass dieser Pappstrohhalm irgendwann aufweicht.
Ja, kennst du das nicht, wenn du diese. Ja. Du machst die Strohhalm rein,
fünf
dann
Stunden.
Hast du die im Mund und machst immer nur so.
So ganz kannst du auch mit einem Dings-Strohhalm, mit einem Pappstrohhalm, nur musst du halt schneller generell trinken. Okay, lass weitermachen.
Ja, die haben was anderes gelacht. Ich schon, aber der war schon lustig.
Ja, ich weiß, oh Gott, ich weiß, worüber ihr gelacht habt.
Warum? Sag mal.
Nee.
Ich will es auch wissen. Ja, ich will es auch wissen.
Ach so, weil ich, egal.
Aber ich finde es lustig, wie viel über diese Strohhalme diskutiert wird, ist halt so banal, aber jetzt auch schon.
Ich finde, das ist echt eine der banalsten Dinge, finde ich. Also da kann ich wirklich, wie gesagt, drauf verzichten.
Niemals. Also, ich wünschte, es gäbe die wieder zurück. Ich würde auf andere Sachen verzichten, aber die Plastikstrohhalme würde ich wirklich, ich weiß, die sind nicht gut, aber die würde ich wieder gerne haben wollen. Einer hat geschrieben bei Reddit, ich fahre zum Spaß sogar stundenlang rum. Ich fühle mich schuldig wegen der Luftverschmutzung, für die ich verantwortlich bin.
Schuldig, ich mache das auch voll gerne. Das ist so tief entspannt, wenn du einfach Auto fährst nachts und laut Musik anmachst. Ich liebe das über alles.
Cruisen.
Ich sitze zum Beispiel voll gerne so lange im Bus oder im Zug und schaue aus dem Fenster und höre Musik. Ist ja ein bisschen dasselbe. Da musst du nicht mal fahren. Deswegen.
Das ist nicht ganz dasselbe, weil da sind noch voll viele andere dabei.
Das stimmt.
Hier sind Leute, die das Ganze so ein bisschen ernster betrachtet haben. Fridays for Future ist eine gute Möglichkeit, um Politiker aufmerksam zu machen. Ich gehe auf Demos und organisiere mit, ich bin 12. Ganz ehrlich, ich habe richtig Angst vor der Zukunft. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll.
Oh, das ist süß.
Du machst kaputt von dem oder ihr.
Warum mache ich kaputt?
Mit deinem G-Wagen.
Du sagst, ich will irgendwann einen Privatjet und ich werde einen Privatjet haben. Was ist jetzt schlimmer?
Okay, was ist realistischer, dass ich Privatjet fliege oder du dir eine G-Klasse leisten kannst?
Nur Gott weiß. Wir werden sehen.
Yeah.
Wer härter arbeitet.
Nee, wir werden sehen, wer mehr Glück hat. Wer erst in Istanbul ankommt mit dem Privatjet oder mit einer G-Klasse. Aber es gibt ja auch oft Studien zu Zukunftsangst und da ist ja Klimaangst ist eines der größten Themen eigentlich, dass sich gerade junge Leute wirklich Gedanken machen um deren Zukunft, weil sie nicht wissen, wie es mit der Welt aussehen soll.
Ich habe auch Angst, ehrlich gesagt. Ich habe manchmal schon Angst. Vor allem, wenn du hier auch so zum Beispiel allein dieser Sommer. War das nicht weird, das Wetter? Was war das für ein Wetter? Solche Sachen zeigen ja schon, also dass das immer, oder auch, dass die Sonne immer stärker wird. So, ich habe wirklich das Gefühl, die Sonne, irgendwann frage ich mich, nicht jetzt in den nächsten so 5 bis 10 Jahren, aber irgendwann, ob wir überhaupt noch an die Sonne rausgehen können. Weil du hast das Gefühl, du verbrennst. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber dieses Jahr, ich fand es richtig komisch, alles mit dem Wetter und so. Ich habe auch Angst. Oder auch Naturkatastrophen, die irgendwann kommen könnten dadurch.
Hast du Angst?
Ja. Ich versuch's zu verdrängen, aber...
Ich versuch's dann auch immer zu verdrängen.
Ja. Okay, richtig deep.
Hast du keine Angst?
Nein.
Gar nicht?
Nein. Die Welt geht eh unter.
Ja, das denke ich mir dann auch manchmal und dann...
Die Welt wird so... Also
lebe ich mein Leben.
Unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt einen Strohhalm mit Plastik benutzt habe oder nicht, die Welt wird irgendwann untergehen. Ich verstehe das Gefühl dahinter natürlich. Also ich rein konzeptionell verstehe ich diese Angst. Ich habe persönlich keine Angst.
Aber du bist doch auch Teil dieser Welt.
Ja, aber wenn ich mir mein Leben angucke, ich glaube wirklich, mein CO2-Ausstoß ist verschwindend gering, ist jetzt crazy, aber ich fliege kaum... Also, weil ich noch meinen Privatjet noch nicht habe, aber ich fliege kaum. Ich fahre meistens wirklich einfach, ich habe sogar diesen Bahn-Bonus-Status, weil ich so viel fahre. So, das heißt, ich fahre wirklich viel Bahn. Ich habe eine Wohnung, ich habe mein Elektroauto, ich konsumiere kaum irgendwie Klamotten. Ich habe keine so teuren Sachen. Ich bestelle nie Klamotten zum Beispiel.
Echt?
Niemals.
Shoppst du auch so nie?
Ich shoppe nicht. So, deswegen, ich denke mir so, ich mache wirklich viel dafür, jetzt nicht unbedingt aktiv. Ich bin jetzt nicht so der Klimaaktivist, aber ich denke mir so, ich leiste schon meinen Teil zu einem gewissen Maß. Gleichzeitig denke ich mir aber trotzdem, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt wirklich andere, die viel mehr in der Verantwortung sein sollten als ich.
Da gebe ich dir recht.
Und ich bin eher sauer auf die. Ich habe nicht Angst, ich bin eher sauer auf die Leute, die Welt kaputt machen, noch mehr kaputt machen als wir.
Aber vielleicht noch kurz zu der Angst. Dass wir so, also ich glaube so, ich glaube, was mir tatsächlich, warum ich auch so in die Klimabewegung gegangen bin, ist, dass das so für mich auch so ein Mechanismus war, um gegen die Angst was zu machen, einfach mit so ganz vielen irgendwie sich zu organisieren. Also auch wenn es natürlich so, klar, es gibt so diese Probleme, aber ich glaube einfach so dieses Gefühl dann, da so auf die Straße zu gehen, das fand ich halt am Anfang irgendwie, das hat irgendwie geholfen gegen die Angst. So, ich glaube, das ist vielleicht noch so.
Ja, vielleicht, weil du einfach auch irgendwo dein Gewissen beruhigst, weil du weißt, du machst halt etwas. Also du trägst zumindest deinen Teil bei und wenn dann die Welt untergeht, hast du aber zumindest was gemacht.
Ja, ja.
Apropos Gewissen, wann hattest du das letzte Mal schlechtes Gewissen in puncto Klima?
Also was zum Beispiel bei mir oft anfällt, sind so Einwegbecher oder so. Ich bin jetzt auch irgendwie die Tage voll viel unterwegs gewesen und da muss man irgendwie doch mal im Supermarkt was zu essen kaufen oder so. Und dann denke ich immer so ein bisschen so, oh, okay, shit, jetzt habe ich meinen Recap zu Hause vergessen. Dann fühle ich mich so ein bisschen, aber also das hatte ich heute auch.
Letzte These, Weiße interessieren sich mehr für Tiere und Natur als für People of Color und schwarze Menschen.
Was sagt ihr dazu?
Erstmal auf Distanz gehen, wa?
Ja, manche safe. Ich finde, es gibt schon manchmal diesen Trend, wenn man sich so anschaut, wie so Reaktionen sind auf Tierleid und auf Menschenleid und wie dann quasi, wenn es irgendwo Tieren schlecht geht, Leute das so krass rausheben und dann gleichzeitig aber so enormes Leid von Menschen halt ignorieren, wenn irgendwo Kriege, also das ist ja für manche einfach, also klar, ich glaube, man kann manchmal auch nicht anders, als es einfach so zu akzeptieren, aber dass halt irgendwie gerade mehrere Kriege weltweit stattfinden, aber so die Priorisierung von, das ist halt irgendwie normal und wenn da dann aber ein Tier irgendwie gequält wird, ist das irgendwie nochmal was besonders Schlimmes oder so. Mhm. Ich glaube, diesen Vibe gibt es schon manchmal und also ich habe einzelne Leute, also ich weiß nicht, ob das in allen Ländern so ist, in Deutschland schon manche Leute, die so wirklich so ganz, die ja manchmal sogar sagen, ich mag Tiere lieber als Menschen und so. Dann denke ich auch so, ja, ich glaube, das ist einfach mit den falschen Menschen zu tun, aber das finde ich immer ein bisschen gruselig tatsächlich. Aber ja, ich glaube, dieses Gefühl kann man schon haben. Das habe ich schon öfter gehört von Migras, auch so von meinen Eltern und so, die jetzt auch mal meinten. Deswegen.
Was sagst du?
Also das ist von
ich finde schon auch, ja. Also so, ich habe zumindest das Gefühl, dass, du hast ja vorhin auch angesprochen, dass das irgendwo auch so ein Luxusproblem ist, wenn man sich zum Beispiel für so Sachen wie Klima und so einsetzt, weil man halt auch die Zeit dafür hat, weil während du halt Zeitungen austragen musstest, ging es irgendwie für andere darum, Bäume zu umarmen und sowas. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen so die Richtung. Also ich glaube auch, dass oft Menschen irgendwie so eine andere Empathie für Tiere haben als jetzt für ihre Mitmenschen. Also ist ja auch gut für Tiere, Empathie zu empfinden. Also ich bin total gegen Tierleid, aber man sollte vielleicht irgendwie auch seine Mitmenschen dementsprechend behandeln können oder auch darauf achten, dass man da jetzt nicht irgendwie die Leute verletzt oder irgendwie Sachen sagt oder macht, die scheiße sind.
Ja.
Und du?
Ich habe die These geschrieben.
Das ist meine Meinung.
Das ist meine Meinung. 100%. Ja. Wenn ich mir das angucke, so dann, und auch von, also es ist eine sehr gefühlige These gewesen, aber es wirkt oft so, dass es halt ganz vielen Menschen so, und ich will die Pinguine und Eisbären und Koala-Babys und Kängurus und die will ich alle retten.
Ja, ja.
Aber die Menschen, die unter dem Klimawandel leiden, die sind mir eigentlich egal. Ich habe gar kein so Konzept davon, wer jetzt eigentlich wirklich davon betroffen ist. Sei es jetzt die Sahara, die sich immer weiter ausbreitet und immer mehr Menschen den Lebensraum nimmt. Sei es jetzt der Regenwald, der irgendwie zusammen in sich fällt und nicht mehr aktiv CO2 verarbeitet in Sauerstoff. Komm, ich habe keine Ahnung, was ich rede. Oder sei es jetzt das Meer, das nach oben schwappt und den Lebensraum von Leuten nimmt. So, das kommt zwar vor und ich glaube, die meisten wissen das auch, aber das fühlt sich für mich nicht so an, als ob das die Priorität ist, dagegen zu arbeiten. Sondern es ist dann so, oh, die armen Eisbären, die müssen dann von Scholle zu Scholle weiterschwimmen und ertrinken dann. Und es ist, und ich will das nicht kleinreden, das ist auch schlimm. Die armen Eisbären. Aber ich bin primär erstmal Mensch und meine Sympathie gilt erstmal Menschen und danach anderen.
Was glaubt ihr aber, woran das liegt, dass Menschen so, wenn es um Tiere geht?
Rassismus. Sage ich offen.
Ja.
Schon. Also warte mal, du sagst auch ja schon?
Ja.
Ich dachte jetzt, ich habe einen Hot Take. Warum ja schon?
Also ich glaube so, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht bei allen weißen Leuten gleich, aber in diesen ganz extremen, also so das wirklich Schlimmste sind ja wirklich so Nazis, die so irgendwie so voll tierlieb sind, aber halt wirklich so sagen, ja, Menschen finden sie mir nur selektiv wichtig und da gibt es ja Abstufungen von eben diesen Leuten, die so sagen, ja, mein Hund ist mir jetzt wichtiger als irgendwie die und die Menschen, weil zu dem habe ich irgendwie eine bessere Connection oder keine Ahnung, zu bestimmten Tieren generell. Und das artet dann eben genau dahin aus, dass Leute eben so, wenn Menschen rassistisch unterdrückt verfolgt werden, das nicht so ernst nehmen und irgendwie so, dass die das viel weniger berührt als Tierleid, das gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, weil wenn dir wirklich Menschen wichtig sind und wirklich, also wir haben alle irgendwo Rassismus internalisiert, aber so wirklich alle Menschen wichtig sind, dann würdest du ja nicht sagen, die Tiere sind mir wichtiger, dann würdest du das auch nicht unbedingt denken.
Das heißt aber, diese Menschen,
sage ich auch, Menschen sind mir erstmal wichtiger.
Würden dann, wenn es um weiße Menschen geht, das wichtig finden, oder? Wenn ihr das mit Rassismus argumentiert. Also keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel
aber Klimawandel betrifft ja erstmal nicht weiße Menschen.
In der Tendenz, ja.
In der Tendenz betrifft Klimawandel noch aktuell Menschen des globalen Südens primär noch mehr als jetzt gerade Menschen, die an der holländischen Küste wohnen. Die auch, aber primär erstmal Leute, die auch nicht die diesen Luxus haben, sich dann eine Alternative zu suchen. Das ist ja auch, ich finde, das ist ja auch nochmal diese, bei Klimawandel spielt Rassismus eine Rolle, aber natürlich auch ganz viel Klassismus. Wenn du reich bist oder Vergleich zum Weltstandard reich bist, also im Westen ist man dann tendenziell schon eher reich, dann selbst wenn an der holländischen Grenze das Wasser einen halben Meter steigt und du dein Haus verlierst, ist schlimm, aber du kannst eine Lösung finden. Jetzt wohn mal irgendwo in Ivory Coast, in der Elfenbeinküste, und da steigt das Wasser und du bist aber bettelarm und hast irgendeine Scheune am Wasserrand. Find mal eine Lösung. Dein Leben ist geballert. Sei mal irgendein ein Bauer an der Sahara-Grenze in... Ist Mali an der Grenze zur Sahara? Ich glaube schon. Und dann hast du einen Bauernhof und auf einmal hast du keine Ernte mehr. Das ist schlimm. Das ist die, und deswegen finde ich immer so, ja, ist natürlich auch nicht geil, was irgendwie an allen Küsten passiert, aber das ist tatsächliches Leid. Das alles andere, es gibt Lösungen dafür. Ich will dir abschließend eine Frage stellen. Was würdest du dir denn von der Migra-Community wünschen? So als abschließender Tipp, du hast jetzt schon gehört, ich glaube auch, weil viele einfach nicht so diesen Vibe mit Klimaaktivismus fühlen. Was würdest du dir denn wünschen? Weil wir versuchen am Ende noch so positiv, konstruktiv aus der Nummer rauszugehen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass coole Leute und auch Leute wie wir in dieser Bewegung drin sind und auch gehört werden. Also, und ich glaube, es gibt ultra viele auch coole KlimaaktivistInnen, die eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen in Deutschland, aber natürlich auch so im globalen Süden und so. Und ich kann, seitdem ich da drin bin, habe ich echt super viele Leute kennengelernt und auch in Deutschland richtig viele auch migrantische KlimaaktivistInnen, die so richtig, die genau solche Sachen angesprochen haben in der Bewegung, die von sich erzählt haben, die haben versucht, die halt den anderen so ein bisschen Einblick gegeben haben, die versucht haben, das auch nach außen zu tragen und zu sagen so, ey, es geht, wir wollen nicht Leuten was wegnehmen, die sowieso schon Geldstruggles haben und so. Also diese Leute gibt's. Und es gibt auch coole migrantische Klimagruppen. Und denen fehlt es einfach an Aufmerksamkeit. Aber wenn man sich so vielleicht mal so ein bisschen die anschaut und mit denen connectet, ich glaube, dann gibt es richtig viele Leute, die sich für diese Sache einsetzen, aber halt auch die richtigen Leute nerven. Also PolitikerInnen, die Leute, die mit dem Privatjet rumfliegen, das bist du ja nur nicht. Und so, ich glaube, so das kann, ja, und es ist, also wir wollen euch, das, was ich vielleicht sagen würde, ist so, ich will auch, dass ihr euer Leben genießen könnt und ich will euch eigentlich auch nicht so viel wegnehmen oder eigentlich nichts.
Nicht so viel?
Nicht
so,
nichts. Nicht mehr als den anderen. Ich glaube, das würde ich sagen.
Wenn ihr eine Meinung zu Klimaaktivismus habt, egal ob ihr jetzt Freunde des Klimaaktivismus oder euch eher nicht so viel abgeholt fühlt davon, fühlt, kein Deutsch mehr, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob ihr euch jetzt motivierter fühlt oder demotivierter oder inspirierter, etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. Daniel, danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ich fand es einen coolen Einblick mal in so eine Welt, mit der Anja und ich gar nichts zu tun haben. Daumen da lassen, abonnieren.
Daumen da lassen.
Ja, da. Daumen hochgeben für das Video, abonnieren. Lasst Kommentar habe ich schon gesagt. Und bis zur nächsten Folge. Was will Baba sagen? Was will Baba sagen ist ein Podcast von Funk, Moderation und Redaktion Marcella Borakia und Anni Kutlu, Redaktion Franziska Wachholz, Produktion Kanak Film. Yelda Türkmen und Markus Halbmeier. Abgenommen wird das Ganze vom RBB. Klaus Schwartau und Polo Türk.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating? I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.